Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend.
Ja, und damit hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge Edelmetall. Ich bin Linda, ich freue mich wie immer, dass ihr da seid, aber ich freue mich auch, dass ich wie immer am Anfang der Folge gar nicht alleine bin, sondern mit Svenja hier. Hallo Svenja, wo erwische ich dich gerade?
Hi Linda, die letzten zwei Tage war ich tatsächlich einfach im Büro. Heute arbeite ich mobil und tatsächlich arbeite ich mich gerade durch die Abrechnung unseres Festivals. Sowas gehört auch manchmal dazu. Unser Call kommt mir da tatsächlich wie gerufen. Ist quasi eine willkommene Ablenkung heute.
Sehr schön. Das hoffe ich, das sind wir für die Menschen, die uns zuhören, vielleicht auch. Vielleicht könnt ihr uns gerade auch in einer Arbeitspause hören, einmal ein bisschen zum Entspannen. Wir haben auf jeden Fall eine sehr schöne Folge für euch vorbereitet, weil wir befinden uns ja im August. Und August heißt auch, dass die Ausbildungsstartsaison eigentlich quasi vor der Tür steht und schon eigentlich gestartet ist.
Richtig, ganz genau. Und damit erstmal auch ein herzliches Hallo an alle neuen Azubis da draußen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet einen super Start in eurer Ausbildung und vielleicht fühlt ihr euch ja jetzt schon gut aufgehoben und begleitet. Ich würde es mir wünschen.
Und passend zu eurem Start in die Ausbildung haben wir auch diese Folge vorbereitet. Wir haben zwei Interviews aus dem Edelmetallarchiv rausgekramt. Eines zum Thema, was kann man eigentlich mit der Gewerkschaft im Betrieb alles erreichen? Und eines zum Thema, wie mache ich zum Ausbildungsstart eine souveräne Erstansprache? Also für alle was dabei, für Leute, die schon länger in der IG Metall-Jugend sind, aber für alle, die jetzt auch hier reingestolpert sind und denken, was geht hier eigentlich ab, was ist hier los? Bevor wir aber in die Interviews reinstarten, würde ich gerne mit dir, liebe Svenja, einmal über deinen eigenen Ausbildungsstart sprechen. Weil wir wissen alle, du bist jetzt Bundesjugendsekretärin der IG Metall-Jugend, aber du hast davor ja auch verschiedene andere Stationen durchlaufen. Und ich habe im Kopf, dass du in einem Autohaus gelernt hast. Ist das richtig?
Das ist richtig, das hast du richtig im Kopf. Ich habe in einem ziemlich großen Autohaus mit einigen Filialen eine Ausbildung zur Automobilkauffrau gemacht. Ist schon ein bisschen her.
Kannst du dich denn noch, auch wenn es ein bisschen her ist, an deinen allerersten Tag erinnern?
Ja, das kann ich, klar. Sowas, das vergisst man ja nicht so schnell. Wenn ich mich zurückversetzen müsste, dann war ich aufgeregt und neugierig auf das, was da kommt und habe mich gefragt, ja, schon auch, wie die nächsten Jahre wohl so werden. Ist ja schon ein Lebensabschnitt, den man da hat. Und auch, wie die anderen Auszubildenden so sind, die mit einem anfangen, ob wir uns verstehen, das war auch so eine Frage. Und Spoiler haben wir, war eine schöne Zeit. Und dazu beigetragen haben tatsächlich auch die Begrüßungstage direkt zum Start der Ausbildung. Da hatte ich auch meinen ersten Kontakt mit der IG Metall.
Ah, also so richtig den allerersten. Wusstest du denn davor schon, was eine Gewerkschaft ist oder auch eine Jugend- und Auszubildendenvertretung, dass es vielleicht auch eine gute Idee ist, mit dabei zu sein und auch direkt in die Gewerkschaft einzutreten? War das dir ein Begriff?
Um ehrlich zu sein, hatte ich anfangs keine Ahnung, was eine Jugend- und Auszubildendenvertretung eigentlich ist, geschweige denn überhaupt macht und was das vielleicht auch mal mit mir zu tun haben kann. Was eine Gewerkschaft ist und was die macht, wofür sie steht, das wusste ich. Allerdings nur aus der Schule. Im Abitur, da hatte ich einen wirklich sehr engagierten Leistungskurslehrer Geschichte. Der hat sich da sehr viel Mühe gegeben und das hat man gemerkt, da haben wir uns viel mit Dingen beschäftigt. Und das ist ja wirklich nicht bei allen so. Im privaten Umfeld hatte ich zumindest bewusst keine Berührungspunkte. Und wie man sich genau im Betrieb organisiert und was da alles dazugehört, das wusste ich nicht. Und ich glaube, damit bin ich nicht alleine.
Ich glaube, damit hast du recht. Aber du hast dich ja durch diese Zeit der Unsicherheit, wo du noch gar nicht wusstest, wofür eine Gewerkschaft da ist und auch so eine Jugend- und Auszubildendenvertretung, da hast du dich ja durchgearbeitet, bis auch an die Spitze eures Fünfergremiums, sage ich jetzt mal. Du warst irgendwann JAF-Vorsitzender, hast du mir mal erzählt. Ich habe mich auf die Aufnahme heute gefreut, weil ich dann dich endlich mal fragen konnte, wie kommt's denn aber von dem Punkt, wo man noch gar nicht weiß, ist es was für mich? Wie kommt man dann zu dem Punkt zu sagen, jetzt gehe ich aber mit meinem Engagement all in und möchte mich so weit engagieren, dass ich sogar dann auch noch den Vorsitz übernehme? Weil das ist ja auch Verantwortung und Mehrarbeit, die da auf einen zukommt.
Gute Frage. Ich muss mal ein bisschen zurückdenken. Kurz nachdem ich meine Ausbildung begonnen habe, da stand auch gleich die JAF-Wahl vor der Tür. Da habe ich mich aufstellen lassen und da war ich auch auf einer durch die IG Metall organisierten KandidatInnen-Schulung. So ein Wochenendseminar, wo man ein bisschen beigebracht bekommt, was kommt da auf einen zu, was man eben so als Kandidatin der JAFWAL wissen muss. Und bei der JAFWAL wurde ich dann gewählt. Und schon auf dieser Schulung habe ich gemerkt, hier wollen Menschen wirklich etwas gemeinsam bewegen. Und das war eine krasse Erfahrung. So dann auch in der JAV im Betrieb. Und wir waren wirklich aktiv, ne? Wir haben uns mit den Ausbildungsbedingungen beschäftigt. Im Kfz-Handwerk ist das ja auch sehr spannend, auch bei uns damals, trotz Haustarifvertrag. Wir haben, wenn ich drüber nachdenke, wir haben Umfragen erstellt, Betriebsbegehungen gemacht, sogar durch alle Filialen, da gab es einige. Wir haben Sommerfeste für die Azubis organisiert, auch mit der IG Metall zusammen und vieles, vieles mehr. Und ich war da auch weiterhin bei der IG Metall Jugend aktiv. Habe mich auf Seminaren weiter für die JAV-Arbeit schulen lassen, damit man auch das Handwerkszeug hat und weiß, was kann man vielleicht auch nicht. Und darüber bin ich dann in den Ortsjugendausschuss gegangen, der IG Metall. Und da habe ich mich dann mit anderen Kolleginnen vernetzt. Und das waren oftmals JAVIs aus anderen Betrieben, mit denen konnte man sich austauschen, auch gemeinsam Dinge angehen. Und da konnte ich mich auch politisch mit Themen auseinandersetzen. Und es hat so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, dass man immer wieder diesen Austausch hatte, selber auch aktiv werden konnte und was bewegen konnte. Und tatsächlich habe ich das ja auch im Studium nach meiner Ausbildung fortgeführt, habe da viel gemacht, Bezirksjugendausschuss, Konferenzen, Berufsschultour, einiges und Seminare gegeben. Da war fast alles dabei und das war das, was mich da so durchgetragen und auch motiviert hat.
Kannst du vielleicht auf irgendetwas in deiner Persönlichkeit, die du jetzt heute hast, einen Finger drauflegen, wo du sagst, da wäre ich in diesem Punkt wäre ich vielleicht anders, wenn ich das alles nicht mitgemacht hätte? Weil du hast ja vorhin schon gesagt, das ist ein neuer Lebensabschnitt und auch ein super prägender Lebensabschnitt, so eine Ausbildung.
Das stimmt. Auch da muss ich kurz drüber nachdenken. Wenn ich etwas rauspicken müsste, dann würde ich sagen, ich habe wenig Angst vor, na sagen wir mal, objektiv aufregenden Situationen. Ne, also klar, ich bin auch schon mal aufgeregt, aber ich gehe in sowas, sei es eine große Bühne, ein Vortrag, eine Diskussionsrunde, alles, wo man denkt, oh Menschen, ich rede jetzt vor Leuten oder man geht in den Austausch. In sowas gehe ich ziemlich entspannt rein. Oder spätestens in der Situation selbst bin ich es dann. Und ich habe auch keine Scheu davor, mit anderen, auch mir fremden Menschen irgendwie in Kontakt und in den Austausch zu gehen. Und das merke ich tatsächlich auch im Alltag. Also ich gehe da vielleicht auch eher nochmal auf Leute zu, auch so im privaten Alltag, meine ich. Und generell weiß ich, dass ich Teil von etwas bin und dass ich zu unserer IG Metall-Jugend gehöre, dass man gemeinsam etwas bewegen kann, dass wir gemeinsam was bewegen. Und das hat sich im Gefühl tatsächlich über all die Zeit, die ich das auch schon mache, nie verändert.
Ich muss die ganze Zeit, während ich dir zuhöre, so grinsen, weil mich das erstmal so total freut, dass das so viel mit dir gemacht hat und du da heute noch so viel von zerrst. Und das aber auch immer was ist, was ich in meinen ganzen Interviews, die ich jetzt schon in diesen 5 Jahren Edelmetall immer wieder in anderen Facetten gehört habe. Und ich kann dir sagen, wir können jetzt einfach weiter grinsen, während wir jetzt das erste Interview uns anhören. Nämlich Jan Wichmann habe ich da interviewt im Juni 2024. Da war er junger Jaffi in seiner ersten Amtszeit und wir haben uns da in dem Podcast so ein bisschen mit Erfolgsprojekten beschäftigt und hatten da eine Reihe JAV mit euch geht was. Und in diesem Interview berichtet er uns auch, was er in seiner ersten Amtszeit so gerissen hat mit seiner JAV und was er jetzt noch so in den kommenden Jahren vorhat und vor allen Dingen, was ihn an der Gewerkschaftsarbeit so richtig begeistert. Im Oktober und November ist es soweit. Die Jugend- und Auszubildendenvertretungen werden wieder gewählt. Und das überall in Deutschland und damit sicher auch in deinem Betrieb. Und entweder bist du jetzt schon in der JAV, willst vielleicht mitmachen oder weißt noch gar nicht so recht, weil du gerade erst deine Ausbildung angefangen hast. Aber es ist gar kein Problem. Für alle euch da draußen, die jetzt zuhören, ist diese Interviewreihe etwas, die wir ab heute starten und die dann bis zum Oktober laufen wird. Und zwar unter dem Titel JAV, mit uns geht was, lernen wir in jeder Folge einen Menschen kennen, der selbst schon Jaffi ist und uns davon berichtet, was er mit seiner Jaff bis jetzt so gerissen hat. Heute darf ich Jan Wichmann begrüßen. Seit anderthalb Jahren ist er Jaff-Vorsitzender bei Sartorius, einem Pharmakonzern mit dem Hauptsitz in Göttingen. Und er hat sich in den letzten anderthalb Jahren in die gewerkschaftliche Arbeit, möchte ich sagen, schockverliebt. Und zusammen mit seinen Kollegen einen Jugendzweig in der Vertrauensleutestruktur etabliert. Bei Sartorius. Wie hat er das gemacht? Das erzählt er uns jetzt. Ich freue mich, dass du da bist. Hi Jan.
Hallo, Grüße. Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Und ja, ich habe Bock.
Ich glaube, es sind ein paar Fragezeichen gerade bei der Anmoderation schon angegangen. Auch weil mein Duktus ein bisschen komisch ist, wenn ich das ablese und selber nicht weiß, wo der Satz hingeht. Ich habe gesagt, du kommst von dem Betrieb Sartorius, einem Pharmakonzern. Mhm. Und jetzt ist das der IG Metall Jugend Podcast und alle sagen so, what? Wie kommt das? Wie kann das sein?
Ja, das kann ich verstehen. Das geht den meisten Leuten so. Ich bin ja mittlerweile auch relativ viel so auf bezirklicher oder manchmal auch auf überbezirklicher Ebene unterwegs. Und da kommen dann immer die Fragezeichen, da hast du recht. Das ist bei uns einfach so, also Firma Sartorius, wir sind so in der biopharmazeutischen Sparte unterwegs. Wir sind Zulieferer für die biopharmazeutische Industrie. Ich nehme immer gerne die Analogie, wenn man es mit einem Goldgräber vergleicht. Wir graben nicht nach Gold, wir machen nur die Schaufeln. Also wir sind wirklich Zulieferer. Das heißt, bei uns werden selber keine Medikamente gefertigt. Das ist alles sehr abstrakt und weit weg. Aber doch halt irgendwie Biotechnologie. Und da fragt man sich, warum jetzt IG Metall? Das ist historisch erwachsen. Wir haben irgendwann mal angefangen. Wir sind eine sehr alte Firma. Wir sind circa 150 Jahre alt. 1870 wurden wir gegründet. Genau, wir haben damals angefangen als Präzisionswagenbauer. Also sprich so diese Laborwagen, die man halt irgendwie so kennt oder generell halt irgendwie Wagen. Und so sind wir halt dann damals in die Metallsparte reingerutscht. Und die ganze Biotechnologie, diese Sparte, das kam erst vor ein paar Jahrzehnten dazu, dass das wirklich groß wurde. Und dadurch sind wir halt immer noch in der IG Metall. Und ich hoffe natürlich, das bleibt so. Wir haben auch einige Standorte bei uns in Deutschland, die sind tatsächlich bei der IGBCE. Aber hier bei uns in Göttingen, alle drei Gesellschaften, die wir haben, sind bei der IG Metall.
Und was genau lernst du bei Sartorius? Was ist dein Ausbildungsberuf?
Ich mache den Chemikanten. Falls davon noch nie jemand gehört hat, das ist so ein bisschen die Ausbildungsvariante von so Chemieingenieurswesen, könnte man sagen. Also sprich viel Produktionsarbeit an den Anlagen, die Anlagen irgendwie detailliert verstehen, die Produktionsprozesse verstehen, aber halt auch mal eine Analyse machen im Labor. Das ist so ein bisschen ein Mix noch, ein bisschen hast du sowas wie einen Chemielaboranten noch mit drin. Genau, das ist mein Beruf.
Ich fand den Einstieg schon super. Ich mache den Chemikanten. Ist für mich eigentlich schon prädestiniert für den nächsten Partysong bei euch. Aber naja, ich gebe es dir einfach mit. Du kannst ja mal überlegen, ob du
ja, die nächste Weihnachtsfeier schreibt sich ja hier gerade von selbst.
Wie kamst du denn jetzt selber dann auf die Idee zu sagen, Jugend- und Auszubildendenvertretung, das könnte was für mich sein, da habe ich Lust, mich zu engagieren?
Ja, das liegt einfach ganz, ganz viel in meiner ganz persönlichen Historie. Dadurch, dass ich immer schon ein sehr politischer Mensch war, der halt auch irgendwie sich immer so im linken Spektrum bewegt hat, politisch. Und ich war da immer interessiert. Ich war auch früher schon ganz, ganz viel aktiv in anderen politischen Bereichen. Ich habe auch mal studiert, war in dieser Studi-Bubble, sage ich mal, auch politisch unterwegs. Und dann war das einfach so der logische und organische nächste Step jetzt dann für mich persönlich, der auch dafür sorgt oder gesorgt hat, dass ich mich dann mit meinem Arbeitsalltag bei Sartorius einfach viel wohler gefühlt habe und auch viel wohler fühle jetzt doch immer noch in diesem Prozess, weil es einfach so ein gutes Gegengewicht ist. Man ist dann in so einer gestriegelten, sterilen, perfekten Firma, wie es dann ja immer so ist, irgendwie, ne, dieses neue moderne Corporatism, ne, alles ist irgendwie blitzblank und astrein und dann hast du halt aber im Vergleich irgendwie diese Mitbestimmung noch. Das macht das dann für mich irgendwie menschlicher und erfüllt das so ein bisschen mit Leben, weil ich glaube, ansonsten würde ich da perspektivisch wahrscheinlich sehr traurig werden. Also man kann sagen, Jaff-Arbeit macht mich glücklich.
Sehr schön. Das ist ein super Einstieg für das Interview. Jetzt haben wir ja für diese Reihe extra nochmal geguckt. Oh, wir würden gerne auch gleichzeitig schon mal so ein bisschen, während wir nicht nur mit dir über deine Liebe zur gewerkschaftlichen Arbeit und für die Mitbestimmung sprechen, sondern wir wollen auch darüber sprechen, was habt ihr denn schon für Projekte umgesetzt jetzt in eurer Jaff-Zeit? Und da kommst du mit so einem Hammererfolg hier um die Ecke, möchte ich sagen. Ihr habt bei euch im Betrieb in der Vertrauensleutestruktur einen Jugendzweig etabliert. Ich habe das gehört und dachte, okay, einfach mal so aus dem Boden gestampft, da möchte ich unbedingt mit dir drüber reden. Aber bevor wir da jetzt nochmal tiefer reingehen, würde ich vielleicht gerne nochmal von vorne anfangen. Vielleicht kannst du für alle Menschen, die jetzt sagen, Vertrauensleute, was war das nochmal, kurz zusammenfassen, was sind denn Vertrauensleute überhaupt?
Jo, klar, gerne. Also das Wort Mitbestimmung ist ja eben schon mal gefallen. Es gibt ja verschiedenste Mitbestimmungsorgane, also sprich einfach Gremien, sage ich jetzt mal, die im Betrieb die Arbeitnehmerschaft vertreten gegenüber dem Arbeitgeber. Das ist zum einen der Betriebsrat, der wird ja gewählt, das wisst ihr ja wahrscheinlich alle oder viele von euch zumindest. Und so ein Betriebsrat, der hat jetzt ja erstmal, na, auch wenn viele das vielleicht erstmal anders denken, aber grundsätzlich im Betriebsverfassungsgesetz nichts mit einer Gewerkschaft zu tun oder halt wenig. Du kannst natürlich auch einfach Betriebsrat sein, ohne überhaupt Gewerkschaftsmitglied zu sein. Solltest du nicht, aber es ist natürlich an sich möglich, theoretisch. Und daher, was sind jetzt Vertrauensleute? Vertrauensleute sind quasi ein anderes Mitbestimmungsgremium neben dem Betriebsrat im Betrieb, was explizit die Gewerkschaft vertritt oder beziehungsweise, sollte man sagen, die Gewerkschaftsmitglieder im Betrieb. In unserem Fall halt die IG Metall-Mitglieder. Das wird genauso gewählt wie ein Betriebsrat, aber halt nicht von der Gesamtbelegschaft, sondern halt nur von den IG Metall-Mitgliedern im Betrieb. Das wird auf 4 Jahre gewählt und dann vertritt man halt ja einfach in Tariffragen oder grundsätzlich bei Problemen im Betrieb, ja, die IG Metall-Mitglieder. Genau. Und damit hat man gewisse politische Freiheiten, die zum Beispiel so ein Betriebsrat nicht hat, weil der Betriebsrat, der kann vieles, der kann aber auch vieles nicht, weil ihm laut Betriebsverfassungsgesetz in gewissen Punkten halt einfach die Hände gebunden sind. Zum Beispiel, er muss immer ein vertrauensvolles Verhältnis zum Arbeitgeber pflegen und er muss stetig den Betriebsfrieden wahren. Das sind halt so ein bisschen die Punkte, wo dann so die Befugnis, sage ich mal, eines Betriebsrats aufhört. Das sind im Endeffekt die Punkte, wo die Befugnisse von Vertrauensleuten und von Vertrauensleutearbeit anfangen, halt irgendwie politischen Druck aufzubauen im Betrieb und halt, wie gesagt, die Mitglieder zu vertreten.
Ihr habt jetzt bei euch gesehen, es gibt noch keinen Jugendzweig, es gibt hier noch nicht extra was für die Jugend, das wollen wir ändern. Oder wie kam es dazu? Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, dass ihr gesagt habt, jetzt das wollen wir jetzt hier haben?
Ja, also um das zu verstehen, muss man zum einen so ein bisschen sich die Zahlen, Daten, Fakten bei uns im Betrieb anschauen und zum anderen auch so historisch ein bisschen gucken, wie ist diese ganze Bewegung bei uns erwachsen jetzt im letzten Jahr. Also erstmal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Wir sind bei uns am Standort hier rund 200 Auszubildende. Und damit rutsche ich jetzt auch gleich schon in die nächste Ebene mit rein. Wir haben jetzt bei uns mittlerweile einen super Top-Orga-Grad, also im Vergleich, sage ich jetzt mal, zum restlichen Betrieb. Die Zahlen sage ich jetzt nicht, weil da werden einige Automobilkonzern-Zuhörer mich auslachen wahrscheinlich. Aber wir haben da auf jeden Fall eine Riesenentwicklung hingelegt in den letzten 1,5 Jahren. Uns da eine richtig, richtig geile und gute Gewerkschaftsbewegung aufzubauen. Wir hatten auch richtig gute Begrüßungsrunden, die gezündet haben. Wir hatten so 1, 2 Themen bei uns im Betrieb, die halt auch tarifrechtlich, sage ich mal, und gewerkschaftlich relevant waren, die das Ganze halt gepusht haben, sodass es halt am Ende dazu geführt hat, ja, dass wir regelmäßig jetzt auch irgendwie mit ja, 10 bis 15 Leuten dann auch teilweise, ne, in Höchstphasen beim Ortsjugendausschuss saßen hier und halt generell eine total aktive Gewerkschaftsbewegung bekommen haben bei uns im Betrieb. Wodurch es dann einfach irgendwie der organisch nächste Schritt war, sage ich jetzt mal, zu sagen, hey, pass mal auf, wir sind ja jetzt bald wieder Vertrauensleutewahlen, wir haben ja so viele gewerkschaftlich Aktive im Betrieb, die eh schon irgendwie Bock haben, was zu machen. Ja, warum gründen wir da nicht einfach mal irgendwie so eine kleine Unterstruktur, sage ich mal, die sich dann auch wirklich nur mit den Jugendthemen beschäftigt? Und die gibt es bei uns, das ist jetzt nicht so, als hätte dann so ein Jugendvertrauenskörper nichts zu tun. Und ja, dann musste ich eigentlich nur noch die Leute ansprechen und die meinten dann eh quasi, im übertragenen Sinne, ja, da haben wir nur noch drauf gewartet. Und ja, jetzt ist es halt soweit.
Du hast es jetzt schön dargestellt. Ja, auch mir bleibt fast nichts anderes zu sagen. Das fühlt sich auch nach deiner Erzählung an wie der nächste organische Schritt. Aber vielleicht kannst du noch mal genauer, also wie habt ihr das denn umgesetzt? An wen seid ihr herangetreten und wen musstet ihr da auf eure Seite holen? Vielleicht noch mal für alle, die nicht dabei waren.
Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, wir haben bei uns diese Dynamik im Betrieb gehabt. Wir hatten die Leute, die eh schon zum Ortsjugendausschuss gekommen sind, die eh schon irgendwie Lust hatten, die mir auch immer gesagt haben, ey, ich lass mich unbedingt für die JAV aufstellen, ich will was machen. Beim Betriebsrat sind wir da mit offenen Türen eingerannt. Die meinten halt auch, ja, ist eine gute Idee, macht es. Bei uns hier in der Geschäftsstelle haben uns alle gesagt, macht es, wir finden das richtig cool und richtig geil, also von hauptamtlicher Seite. Und ja, dann war halt im Endeffekt die Bahn frei. Ich habe die Leute angesprochen, die Leute meinten, sie haben Bock. Wir haben die dann erstmal über den Ortsvorstand ernennen lassen vor ein paar Monaten und jetzt haben sie sich halt offiziell zur Wahl aufstellen lassen und sind jetzt halt gewählt worden. Und genau, jetzt existiert halt der Jugendvertrauenskörper.
Da komme ich trotzdem nochmal mit einer Frage um die Ecke, weil du sitzt hier vor mir und erzählst das so, als wäre das keine große Sache. Aber das gab's ja vorher noch nicht. Sich dann zusammenzuraufen im Betrieb und zu sagen, ey, wir sehen da unsere Interessen noch nicht genug vertreten. Wir wollen da noch mehr Gewicht haben. Und dann stellt man das auf die Beine. Und dann kriegt man auch noch so viel Rückenwind von allen Menschen, die schon da sind. Und jetzt habt ihr euer Ziel erreicht. Also wenn du da jetzt so drauf guckst und du sagst ja auch, das war eine Bewegung, die sich entwickelt hat. Ja, das gab's vorher alles noch nicht. Wie guckst du da auf diese letzten 1,5 Jahre, als ihr das gerissen habt? Das muss doch auch ein Wahnsinnsgefühl sein, oder? Weil du erzählst es so nüchtern.
Ja, ich muss wirklich sagen, wir haben ja eben kurz im Vorgeplänkel hier darüber gesprochen. Ich hatte gestern meine praktische Abschlussprüfung Teil 1 Und da hast du mich gefragt, wie ich mich jetzt fühle. Und da muss ich sagen, das Gefühl ist irgendwie sehr vergleichbar. Man hat irgendwie ja so eine Riesenarbeit, so einen Riesenaufwand irgendwie hinter sich gebracht. Wir haben da ja so unheimlich viel reingesteckt an Kapazitäten und Ressourcen. Natürlich, das hört sich jetzt immer an wie so ein Walk in the Park hier, wie ich das hier erzähle. Aber so war es natürlich nicht. Also wir haben da natürlich richtig hart für geackert, um das Ding irgendwie hier ins Leben zu rufen und um diese Dynamik bei uns im Betrieb überhaupt erstmal herzustellen, sage ich mal. Das war natürlich schon auch ein Riesenaufwand. Da stecken eine ganze Menge Arbeitsstunden von am Ende, wie es ja dann leider oft so ist, wenn man sich sowas aufbaut, viel zu wenig Menschen drin in der ganzen Geschichte. Und dann ist es aber am Ende natürlich so, wenn du dann so viel reinsteckst und dann kommt immer nichts und es kommt nichts und kommt nichts und dann irgendwann wird das frustrierend und man steckt trotzdem immer mehr rein, weil es ist dann ja dieses Sunk-Costs-Phänomen, ne? Man hat schon so viel reingepackt, jetzt will man es auch irgendwie durchziehen. Und dann bekommt man aber am Ende irgendwann eine Resonanz und dann passiert was und dann fangen die Dinge an, sich zu bewegen. Dann fühlt sich das so verdammt gut an und so, also im Englischen sagt man rewarding. Ich weiß gerade gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist, aber das fühlt sich dann so dermaßen gut an, dass das diesen ganzen Aufwand und diese ganze Arbeit, die man reingesteckt hat im Vorfeld, dann nicht nur wieder wettmacht, sondern dass sowas von mehr als ausgleicht, dass man eigentlich Bock hat, ja, also wenn ich jetzt die Option habe, nochmal so viel Arbeit irgendwo reinzustecken, um dieses geile Gefühl nochmal zu haben, mache ich sofort. Ne? Das ist so meine Einstellung eigentlich, wie ich da drauf blicke. Das ist ein bisschen ja wie ein Papa, dessen Kind irgendwann anfängt zu laufen von alleine und man guckt da drauf, man ist irgendwie total stolz. Ne?
Und jetzt ist nach der Wahl ja irgendwie auch bei euch wieder vor der Wahl. Also jetzt habt ihr gerade die Vertrauensleutewahlen hinter euch gebracht und dann im Oktober, November geht's dann wieder weiter mit den JAV-Wahlen. Seid ihr da schon so in den Vorbereitungen drin? Wie sieht das aus?
Genau, also wir haben da zum ersten Mal jetzt so wirklich groß bei unserer JAV-Klausur drüber gesprochen, würde ich sagen, Anfang des Jahres. Und sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen schon mal vorsichtig die Kandidatensuche anzuteasern, sage ich mal. Weil wir haben bei uns immer so ein bisschen das Problem, sage ich jetzt mal, unsere Ausbildung ist in drei Bereiche gegliedert bei Sartorius bei uns am Standort. Wir haben den gewerblich-technischen Bereich, wir haben den Bürobereich und wir haben den naturwissenschaftlichen Bereich. Und eigentlich sind es vier, weil wir haben auch noch Dualstudierende. Und da ist es so, in manchen Bereichen sind wir total stark. Zum Beispiel bei uns im naturwissenschaftlichen Bereich und auch im Büro sind wir überraschenderweise als Gewerkschaft auch sehr stark, so in diesem gewerblich-technischen Bereich und auch so im dualstudierenden Bereich. Da sind wir aktuell noch so ein bisschen am Straucheln, was auch daran liegt, dass wir einfach bei uns in der JAV zum Beispiel niemanden von da haben. Und deswegen versuchen wir gerade natürlich zu gucken, in welchen Bereichen, also muss man dann quasi noch mehr Energie und noch mehr Kapazität eingeben, um halt den Leuten wirklich klarzumachen, ey, pass mal auf, wir haben hier irgendwie so einen Blindspot bei euch. Also einige Themen, die hier bei euch relevant sind, die kommen bei uns vielleicht nicht an oder wenn dann nicht in dem Umfang, in dem sie eigentlich ankommen müssten, was halt daran liegt, dass wir einfach von euch hier niemanden haben. Also lasst euch doch mal bitte aufstellen, dass wir da halt quasi jetzt die Leute schon mal anfangen, Grund zu besohlen, sage ich mal, dass die sich halt auf jeden Fall aufstellen lassen im November, damit wir halt da irgendwie ein vernünftig repräsentatives Gremium hinbekommen, dass wir am Ende nicht irgendwie ein Gremium haben, was, wie es jetzt leider gerade der Fall ist aktuell, nur aus naturwissenschaftlichen und Büroleuten besteht, sondern halt ein Gremium, was irgendwie alle Bereiche vertritt.
Habt ihr da eine besondere Strategie, wie ihr da die Power am besten kanalisiert, dass sie da auch ankommt, wo sie hin soll?
Ja, wir haben jetzt ja aktuell zum Beispiel so ein Sprechstundenprojekt, nenne ich es jetzt mal. Also wir haben ja eigentlich laut Betriebsverfassungsgesetz als JAV explizit die Möglichkeit, Sprechstunden zu machen mit den Auszubildenden. Und das wurde auch ganz viele Jahre immer probiert. Da wurde dann so eine offene Sprechstunde eingerichtet, wo gesagt wurde, hier, was weiß ich, Mittwoch von 13 bis 14 Uhr ist JAV-Sprechstunde. Ne, kommt vorbei, wenn ihr irgendwas habt. Das war noch die alte JAV, damit hatte ich noch nichts zu tun. Und da ist dann halt immer nie irgendwer gekommen. Haben wir jetzt aber gesagt, bevor sowas wieder passiert, wir finden es schade, diese Möglichkeit nicht zu nutzen, die uns explizit geboten wird, irgendwie rechtlich. Wie können wir es anders aufziehen? Und da haben wir jetzt gesagt, wir machen es vielleicht in so einer Art, bei uns heißt das immer Jurfix, bei uns im Unternehmen so ganz neumodern, unternehmensdeutsch fancy. Also quasi einen Termin zu machen, explizit, mit den einzelnen Ausbildungsberufen oder halt den einzelnen Studiengängen bei den Dualstudierenden, wo wir sagen, in einem gewissen Turnus, wir haben jetzt erstmal quartalsweise festgelegt, stellen wir euch allen einen Termin ein, irgendwie mit 2, 3 Jaffis, ihr kommt alle bei uns ins JAV-Büro oder wir kommen bei euch in die Werkstatt, je nachdem, wie es halt am besten passt, und wir quatschen einfach mal. Und jetzt nicht irgendwie nur über Probleme oder das und das läuft jetzt richtig scheiße, sondern grundsätzlich einfach mal darüber sprechen, was ist bei euch überhaupt los in der Ausbildung, was sind eure Themen, was läuft gut, was läuft vielleicht nicht so gut, was würdet ihr euch noch wünschen, um halt auch einfach mal ein Gefühl zu bekommen für die einzelnen Bereiche.
Sehr stark, dann so direkt auch auf die Kolleginnen und Kollegen zuzugehen. Wie ist es denn bei dir so persönlich? Das war jetzt deine erste Amtszeit, oder?
Ja, genau. Also wenn man mich so sieht, dann würde man das nicht glauben. Nicht, weil ich so kompetent und professionell bin, sondern weil ich einfach schon sehr alt aussehe und auch für Jugendverhältnisse relativ alt bin. Aber es ist meine erste Amtszeit, genau.
Wirst du dich nochmal aufstellen lassen?
Ich werde mich nochmal aufstellen lassen, genau.
Sag mal, hast du noch abschließend vielleicht für alle, die jetzt zuhören und aufs Geschmäckle gekommen sind und denken, oh, da hätte ich auch Lust drauf. Ich glaube, JAF könnte was für mich sein. Hast du für die noch einen Hack, wo du sagst, boah, das hätte ich voll gerne vor meinem Antritt gewusst oder bevor ich jetzt angefangen habe damit? Und du sagst, das ist nochmal so ein Tipp, der könnte euch das Leben retten in der JAF.
Ja, es gibt da natürlich eine ganze Menge alltägliche kleine Sachen, die man jetzt anführen könnte, aber also für mich persönlich so das Wichtigste, was ich neuen Leuten mitgeben würde, die irgendwie interessiert sind und noch unsicher sind und sich denken, ah, ist das was für mich oder nicht, ist ein bisschen was Abstrakteres, sage ich mal. Also diese, ich sag mal jetzt vorsichtig, diese Macht, die Mitbestimmung haben kann und die man sich aufbauen kann in einem Betrieb und auch so ein bisschen damit in Zusammenspiel, dieser Zusammenhalt und dieses Familiäre von Gewerkschaft und Mitbestimmung. Das ist einfach was, worin ich persönlich und auch ganz viele bei uns im Betrieb in den letzten anderthalb Jahren so aufgegangen sind. Ja, und wo ich immer noch jetzt mittlerweile so staune. Ich kann mich noch zurückerinnern, damals, als wir angefangen haben. Wir waren ein ganz, ganz neues Gremium. Also sprich, wir waren nur Leute aus dem ersten Ausbildungsjahr und keiner hatte von Tuten und Blasen eine Ahnung und wusste, was eine JAV überhaupt ist. Wir haben uns alle aufstellen lassen, weil irgendwie, ja, die politische Einstellung hat bestimmt, man hatte irgendwie ein ähnliches Weltbild. Aber was man da jetzt genau macht, keine Ahnung. Also wie damals unsere Sitzungen aussahen, zum Beispiel zu Anfang, das war also eine Vollkatastrophe, wenn ich da jetzt in Hindsight drauf zurückblicke, dass wir dafür überhaupt freigestellt wurden von unserer Arbeit. Und wenn ich jetzt schaue, wie weit wir das geschafft haben, in anderthalb Jahren zu kommen und also was für eine geile Dynamik wir jetzt mittlerweile im Betrieb haben und was für eine geile Gewerkschaftsbewegung, was für eine geile Mitbestimmungsbewegung in der Jugend, das gab es halt vorher nicht. Da will ich jetzt uns nicht richtig krass beweihräuchern, weil daran haben irgendwie alle mitgewirkt. Da waren die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das bin nicht nur ich, das waren alle, die damit jetzt gerade zu tun haben und vielleicht jetzt in diesem Moment auch diesen Podcast hören. Also Grüße gehen raus an euch. Das ist halt einfach dann ein Gefühl, was einkehrt, plötzlich zu merken, ey, wir können ja zusammen richtig was bewegen und richtig was reißen. Wir haben bei uns, wie gesagt, Themen im Betrieb, wo wir jetzt aktuell, also spürbar merken, wir als Jugend bringen da jetzt gerade Dinge voran und ändern da Sachen, die irgendwie für viele, viele Jahre als gesetzt und als unabänderbar galten, halt zu unseren Gunsten. Und dieses Gefühl, ich will nicht sagen das Gefühl von Macht, weil es klingt dann so machthungrig, aber dieses Gefühl von Zusammenhalt und ey, zusammen können wir schaffen, zusammen sind wir stark. Das ist was, für die sich, habe ich vorhin schon gesagt, dafür lohnt sich einfach, also jeder kleine Funken an Aufwand und Arbeit, den man da reinsteckt. Zehnfach. Und das vielleicht einfach als Motivation mit auf den Weg zu geben, wären meine abschließenden Worte, glaube ich.
Mir hat es ganz viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich würde am liebsten noch, wenn ihr einen Podcast starten wollt, sag mir Bescheid, Jan. ich fand das sehr unterhaltsam und wirklich sehr inspirierend. Ich glaube, vielen, die zugehört haben, geht es auch so. Danke dir. Euch ganz viel Durchhaltevermögen jetzt bis zur Wahl. Dann im November, hast du gesagt, geht's bei euch los, ne?
Genau. Wir sind relativ spät dran in diesem Zeitfenster.
Alles klar.
Im November sind wir dann dran, genau.
Sehr gut, dann haltet durch und ja, danke dir fürs Gespräch. Hat ganz viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich ein paar Leute motivieren konnte. Und ja, also falls wir irgendwann mal einen Podcast starten, dann werde ich dich anschreiben.
Sehr schön. Dann bis bald, Jan.
Ja, macht's gut, ciao.
Ich kann an dieser Stelle sagen, ich liebe dieses Interview wirklich. Ich muss immer wieder grinsen, wenn ich das höre. Und es ist so richtig schön, einfach nur Jan zuzuhören, wie er da seine Schockverliebtheit in die Gewerkschaftsbewegung nochmal so darlegt. Was ich auch super spannend fand, war, wie er darüber geredet hat, wie es dann auch in seiner Amtszeit immer anstrengender wurde, ja auch mit dem großen Projekt, dann nochmal einen Jugendzweig im Vertrauenskörper in seinem Betrieb zu etablieren. Und da dachte ich auch, aber wenn es dann so anstrengend wird, warum bleibt man denn dabei? Svenja, wie würdest du das beantworten?
Ich glaube, die Gründe sind da oft ganz unterschiedlich und wahrscheinlich auch ziemlich vielschichtig mit allen verschiedenen Facetten und Hürden auch, die es da gibt. Aber was viele wahrscheinlich sofort sagen würden, gelebte Solidarität, gemeinsam was bewegen, füreinander einstehen und dann auch noch Erfolg feiern, das gibt einfach ein richtig gutes Gefühl und zusammen, da geht eben mehr, das wissen wir alle.
Svenja, du hast ja vorhin schon erzählt, dass es bei euch in der Ausbildung auch mit so klassischen Begrüßungsrunden, Begrüßungstagen losging. Und nachdem du deinen Start gemacht hattest, warst du dann im nächsten Jahr, als du dann ja auch dann in der JAV warst, ja irgendwie auch bei den Begrüßungstagen von den neuen Azubis mit dabei und hast dann deren erste Erinnerungen geprägt, wie die in den Betrieb gekommen sind. Warst du denn vor der Erstansprache, der Begrüßung der neuen Azubis nervös? Weil das ist ja nicht eine total normale Situation. Gab es da vielleicht irgendwie was, was vielleicht auch schiefgegangen ist oder so?
So wirklich schiefgegangen, muss ich sagen, ist nichts. Aber jetzt habe ich euch eben erzählt, dass ich relativ gelassen in Situationen ging. Das war damals ein bisschen anders. Da war ich wirklich noch super, super nervös. Geklappt hat dann letztendlich trotzdem alles.
Sehr gut. Ja, weil man ist ja nicht nur, ne, man möchte den Menschen ein tolles Gefühl geben, die sollen sich im Unternehmen wohlfühlen, die sollen aber auch vielleicht im besten Fall direkt verstehen, warum so eine Jugend- und Auszubildendenvertretung einfach wichtig ist, vielleicht warum auch die Gewerkschaft eine coole Sache ist. Und das dann alles auf den Punkt zu bringen und vielleicht in so einem ersten Eindruck, das kennen wir alle, der erste Eindruck verursacht viel Druck manchmal, dann rüberzubringen. Das kann ich mir vorstellen, dass man da nervös ist. Das haben wir in der Vergangenheit dieses Podcasts auch schon mal besprochen. Und dafür haben wir jetzt nochmal ein weiteres Interview hervorgekramt. Nämlich im September 2023 haben wir zum Ausbildungsstart mit dem Kommunikationsexperten und Coach Nils Noack über Tipps und Kniffe für die Erstansprache gesprochen. Und ich spoilere das jetzt mal kurz. Einige Tipps werden euch garantiert überraschen. Ausbildungsstart heißt für die einen Beginn eines neuen Lebensabschnitts, raus aus der Schule, rein in den Betrieb. Es ist verdammt aufregend und ein wirklich großer Umbruch im Leben. Für die anderen heißt das, genau diese Menschen im Betrieb willkommen heißen und vor allem auf die IG Metall aufmerksam machen. Was es für beide heißt, Gespräche, die entweder wirklich total cool und aktivierend laufen können oder auch irgendwie so ein bisschen awkward. Und welche Kniffe es gibt, damit die Erstansprache easy von der Hand geht, frage ich jetzt Nils Noack. Er ist Trainer für Rhetorik und strategische Kommunikation und hat schon den Betriebsratsvorsitzenden bei Porsche, ganze BR-Gremien oder auch Geschäftsstellen der IG Metall gecoacht. Und ich sag mal, schön, dich zu hören, Nils.
Hey Linda, ja, mega gut hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung hier bei Edelmetall.
Ja, sehr gerne. Du, gleich erste Frage. Ich habe mal gehört, Überzeugung ist ja weniger wirklich die guten Argumente, die man mitbringt, sondern viel mehr Körpersprache. Ist das so?
Tja, also ich würde mal sagen, Überzeugung kommt ja jetzt erstmal durch drei Dinge zustande. Ne? Du hast einmal den Inhalt, den du nutzen kannst, um jemanden zu überzeugen. Mhm. Dein Charakter, also deine Persönlichkeit.
Ja.
Und Emotionen, die du auslösen kannst mit den Dingen, die du eben sagst. Und Körpersprache, so wie du es jetzt gerade gefragt hast, da würde ich sagen, das ist ein emotionaler Aspekt.
Okay.
Also nicht Inhalt, ne? Das ist eher was Unterstützendes. Ohne Inhalt würde ich jetzt erstmal sagen, ist ja irgendwie alles nix, ne? Also wenn unsere Argumente nicht sitzen,
ja,
und wenn ich den Leuten nicht zuhöre und nicht die richtigen und zur Person passenden Fragen stellen kann, ja, dann hilft mir irgendwie auch die beste Körpersprache nicht weiter, ne?
Aber können wir trotzdem noch mal bei der Körpersprache einhaken? Ich finde, du hast das total toll auf den Punkt gebracht, weil irgendwie habe ich auch manchmal das Gefühl, es wird so ein bisschen überbetont und nur wenn man dann irgendwie gute Körpersprache einsetzt, hast du total recht, dann funktioniert nicht alles. Aber trotzdem muss es doch Kniffe geben, wie ich irgendwie meine Körpersprache so gut einsetze. Auch so, wenn wir jetzt vorstellen, Erstgespräch, ich gehe auf jemanden zu, würde ich sagen, Hände in der Hosentasche ist vielleicht ein schlechter Move.
Ja, das ist klar. Also schauen wir mal, was da vielleicht so die Schulmeinung auch ist. Also zunächst würde ich erstmal sagen, dass wir den Fokus bei so einer Erstansprache immer auf die ersten 5 Sekunden ungefähr unseres Kommunikationsaktes legen sollten, also
okay,
im Gespräch. Und das sind natürlich dann die Klassiker, die du auch immer in Rhetorikratgeberbüchern und so liest, ne? Also ja, Augenkontakt herstellen. Da dann nicht irgendwie weird starren, so 5 oder 10 Sekunden, das kommt natürlich nicht so geil, ne? aber ich sag mal so, alles, was bis zu 2 Sekunden und ein bisschen länger vielleicht, und dann guckt man wieder ein bisschen weg und dann guckt man den Leuten wieder in die Augen, das wird dann eben als angenehm wahrgenommen, ne? Eventuell ein fester, aber nicht so ein schraubzwinghafter Handschlag und auf jeden Fall Zugewandtheit, ne? Also eine körperliche Zugewandtheit. Eben, wie gesagt, diese Klassiker, die wir so kennen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Menschen so in den ersten 5 Sekunden ungefähr, naja, zu bis zu 80% drüber entscheiden, ob sie jetzt jemanden eher sympathisch oder eher nicht so sympathisch finden. Und die Körpersprache, die stellt eben sicher, dass wir diese nonverbalen Aspekte, also dass wir erstmal connecten zum Gegenüber, ne? Also Menschen stehen einfach auf Ähnlichkeit und diese Ähnlichkeit können wir markieren durch eine ähnliche Atmung, durch eine ähnliche Körperhaltung, durch Augenhöhe, deshalb sagt man ja auch Augenhöhe, ne?
Okay.
Dass man sich erstmal in die Augen schaut und das sind so die ersten Dinge. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, Körpersprache ist auch in meinen Trainings, die Leute kommen immer in die Trainings und sagen, ey Nils, bring mir bei, Menschen zu lesen.
Ja.
Da sage ich, naja, es ist halt kein Vokabelheft, das ich euch hier anbieten kann, sondern Körpersprache ist was Unterstützendes, macht euch Gedanken um eure Argumente, stellt die richtigen Fragen, lernt die Leute richtig kennen, seid authentisch, seid aufrichtig im wahrsten Sinne des Wortes und dann wird das schon passen. Ne?
Ich habe hier in meinem Fragenkatalog noch was stehen, was ich da von mir offensichtlich mit reingebracht habe, weil ich gerne auch nochmal über die Rolle der Stimme sprechen wollte. Mhm. Weil mir immer gesagt, ich habe so eine schöne Stimme und die Stimme ist ja mein Kapital als Moderatorin eines Podcasts. Aber ich dachte, vielleicht kann ich den Profi dann auch nochmal fragen, kann ich an meiner Stimme irgendwas machen, um da dann nochmal auch dann zu unterstützen und zu überzeugen in so einem Moment. Weil ich habe mal gehört, gerade tiefe Stimmen, also ich glaube jetzt angestrengt tief sprechen ist wahrscheinlich auch nicht gut, aber tiefe, ruhige Stimmen sind besonders sympathisch.
Tja, Bassfrequenzen klingen natürlich immer ganz angenehm, ne?
Ja.
Aber ich sag mal so, was kann ich an der Stimme machen? Naja, sprich bewusst, sprich langsam, nicht zu langsam, sodass es nach Einschlafen klingt. ja, versuchst du vielleicht so ein bisschen auf die Stimmdynamik zu achten, sodass du nicht zu laut brüllst, aber auch nicht zu leise sprichst, dass die Artikulation passt. Und wenn du jetzt bei dir selbst festgestellt hast, dass du da vielleicht ein bisschen Nachbesserungsbedarf hast, also ich spreche jetzt nicht von dir, ne, sondern wenn man das eben, ne, wenn man das feststellt, dann gibt's ja ein paar ganz gute Tipps. Also man könnte sich zum Beispiel zwei Beinkorken rechts und links in die Backen reinquetschen und dann einfach mal irgendeinen Text oder sowas vorlesen, ne? Und dann wird man merken, wie sehr sich dann der Mund eben weitet und die Mundmuskulatur weitet. Und wenn man dann diese Korken nach, sagen wir mal, 3 Minuten sprechen wieder rausmacht, dann merkst du einfach, dass deine Mundmuskulatur gearbeitet hat und dass man deutlich besser artikulieren kann. Und so kann man das dann natürlich auch trainieren. Das ist ein ganz alter Trick aus der Antike. Den habe nicht ich erfunden, sondern der ist bestimmt schon 2500 Jahre alt. Nicht mit Weinkorken, sondern mit Kieselsteinen.
Was ich immer ganz lustig finde und an der Stelle gerne reinschmeißen würde, was meine Lieblingsaufwärmübung ist zum Sprechen oder bevor man auf die Bühne geht, ist den Bauch, also die Bauchstimme mit der Kopfstimme zu verbinden. Und dabei soll man sich die Hände auf den Bauch legen und ganz laut böse lachen. Also ungefähr so.
Okay, das klingt evil. Lass es, ich krieg Angst.
Aber das ein paar Mal und man fühlt sich irgendwie selbstsicherer. So, hast du davon schon mal gehört?
Ja, also ich bin ja qua meiner Ausbildung studierter Rhetoriker. Ich habe hier in Tübingen allgemeine Rhetorik studiert und ich habe die Vorlesung, muss ich sagen, mit der Stimmbildung geschwänzt. Das habe ich nicht gemacht. Aber ich habe gelesen davon, dass man, wie zum Beispiel Menschen, die ein Blasinstrument spielen, ja, dass man den Flow der Luft sozusagen, dass man das kontrollieren kann und natürlich auch trainieren kann. Und da gibt es einen einfachen Trick, da legst du dich auf den Boden, nimmst dir ein Buch, ein schweres Buch, weiß nicht genau, was du eben zur Hand hast. Mhm. Also nicht gerade die Satzung der IG Metall, die ist ein bisschen dünner. und dann legst du dir das so aufs Zwerchfell, so unter den Rippenbogen,
ja,
und versuchst dieses Buch bewusst in Richtung Decke zu atmen, sodass das so ein bisschen hochkommt. Und damit trainierst du deine Zwerchfellatmung.
Ja.
Und wenn wir beim Reden oder auch beim Gespräche führen, so das Gefühl haben, wir atmen in den Bereich hinterm Rippenbogen mit rein.
Ja.
Also nicht in die oberen Lungenflügel, sondern hinter den Rippenbogen, dann werdet ihr feststellen, wenn ihr die Luft dann wieder rauslasst, dann könnt ihr das deutlich besser kontrollieren. Und das klingt dann natürlich besser.
Ja,
ja, als wenn man kurz eingeatmet hat und wenn dir dann die Luft rausgeht.
Ja, wirklich, ne? Weil man, ne, muss ja auch, man muss ja ein bisschen mehr Informationen als sonst vielleicht auch rüberbringen in so einem Erstgespräch und da sollte dann genügend Luft da sein, um das dann auch zu transportieren. Da, okay, dann bin ich, mit dem Punkt bin ich jetzt fein. Ich habe schon was mitgenommen. Ich würde gerne noch über ein Mindset sprechen, weil das ist auch so ein bisschen mein Unwort der letzten Jahre, was so aufgekommen ist, wo man immer, also das wird ja auch gerne so von, wenn man bei YouTube sich irgendwas anguckt und dann kommt so eine komische Werbung reingespült, wo dann jemand sagt, ey, mit diesem Mindset kannst du das und das erreichen. Es wird irgendwie sehr viel immer darüber gesprochen, das Mindset, wenn du das nur setzt, dann geht's erstmal ab. Braucht man denn, deiner Meinung nach, für solche Erstansprachen ein gewisses Mindset? Wie kann das aussehen und was kann das verändern? Viele Fragen in einem, das mögen Leute immer gerne.
Alles gut. Es ist erstmal ein brutaler Begriff, ne? Mindset. Also, ja, das einfach ein total fancy Wort, das so klingt, als ob ich meinen Geist erstmal zunächst irgendwie verändern muss, um in einer bestimmten kommunikativen Situation Erfolg haben zu können. Ich würde da lieber ein anderes Wort bedienen wollen, und zwar Haltung.
Aha.
Also man kann sich ja mal fragen, was so die eigene Haltung zu IG Metall ist. Verkaufe ich denn eigentlich irgendwie ein Produkt und klingel irgendwie an der Haustür, um zunächst erstmal einen Teppich von irgendjemandem schmutzig zu machen und dann zeigen zu können, ey, guck mal, ich habe ja einen mega geilen Staubsauger, der kann sogar Tarifvertrag und wie sieht's aus, möchtest du nicht kaufen? Also nicht wirklich, ne?
Ja.
So, das wäre dann doch ziemlich peinlich, so wie ich finde. Oder cringe, ne, wenn man beim Mindset, ja, bleibt, dann sagen wir. Also ich finde, so, wir überzeugen von der Grundhaltung. Ich verkaufe, ja, kein Produkt, wenn ich jemanden auf eine IG Metall-Mitgliedschaft anspreche, sondern ich überzeuge von der Grundhaltung.
Mhm.
Ich bin selbst IG Metall-Mitglied, deshalb fällt mir das nicht schwer. Für mich ist eine Grundhaltung, Gewerkschafter zu sein, also unbedingtes Bekenntnis zu Demokratie und zu Antifaschismus und zu Gerechtigkeit im Betrieb und eben auch in unserer Gesellschaft.
Mhm.
Und wenn ich dann jungen Menschen in so einem Startgespräch klar machen kann, dass wir über unsere Tarifverträge, die sonst ja niemand anderes macht als wir als IG Metall, das an den Start bekommen, eben diese Gerechtigkeit in der Ausbildung herstellen können, dann zeige ich, wie ich finde, Haltung. Und wenn die Leute dann sehen, dass es eine unbefristete Übernahme nur wegen uns als IG Metall Jugend gibt, weil wir damals für gestreikt haben, dann hat meine Haltung im Gespräch eben einen rhetorischen Effekt gehabt. Und ja, wie gesagt, wenn sie dann sehen, dass regelmäßige Erhöhungen der Ausbildungsvergütung eben nicht durch nette Firmen oder selbst auf Opfern der CEOs zustande kommen, dann glaube ich, dass wir als IG Metall Jugend einfach bewiesen haben, dass wir es drauf haben. Und ob du das jetzt Mindset nennst oder wie auch immer, anyway, ja, zeigt Haltung.
Ja, du hast das jetzt gerade schon so schön mit der Haltung beschrieben und das ist ja Authentizität. Naja, das ist authentisch, so sagt man. Aber wie bleibt man denn auch authentisch dann in so einem Gespräch? Weil also das im Hinterkopf zu haben, glaube ich, hilft einem dann viel. So, was ich mich nämlich auch gefragt habe, wie viel gibt man auch von seinen eigenen Erfahrungen preis?
Warum nicht von eigenen Erfahrungen erzählen? Seid echt in solchen Gesprächen. Berichtet von eurer Skepsis von mir aus auch, die ihr damals vielleicht auch hattet und nicht sofort wusstet, was ist das denn eigentlich eine IG Metall? Ich meine, die Leute kommen mit 16 Jahren oder so direkt von der Schule. In Schulen redet man nicht mehr so viel über Gewerkschaften, leider. Und dann ist es natürlich unser Job, jetzt erstmal so einen First Contact herzustellen. Erzählt von eurem ersten Jugendseminar am Schliersee, wie gesagt, oder von anderen sagenhaften IG Metall-Bildungsstätten, erzählt von neuen Freundschaften, die ihr im OJA geschlossen habt, im Ortsjugendausschuss oder von einer geilen Zeit auf dem Rice Festival und sagt den Leuten gerne, dass es normal ist, auch mal skeptisch zu sein. Ich meine, wir sind Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, unser Job ist es, kritisch zu sein. Ja? Und gleichzeitig sagt ihnen aber auch, dass ihr super schnell erkannt habt, dass die Mitgliedschaft in der IG Metall saumäßig für Laune macht, dass da völlig normale Leute unterwegs sind und dass das zu einer anständigen Ausbildung einfach dazugehört.
Sehr schön. Dann möchte ich jetzt zum Schluss nur noch mal alle Stolperfallen aus dem Weg räumen und würde gerne meine abschließende Frage stellen. Gibt es denn aber jetzt irgendwelche No-Gos, wo wir sagen müssen, das auf gar keinen Fall in so einer Situation?
Also führt keine Verkaufsgespräche. Stellt euch vor, seid offen, beglückwünscht die neuen Kolleginnen und Kollegen zum Ausbildungsstart und zu dem Umstand, in einer solch erfolgreichen Branche arbeiten zu können. Lasst das Handy stecken, schenkt euren Gesprächspartner und Gesprächspartnerin 5 Minuten eurer Lebenszeit. Stellt euch mit allem, was ihr habt, auf die Person ein, mit der ihr redet. Aufmerksamkeit schenken ist für mich ein Akt von Freundschaftlichkeit. Und Menschen merken das. Also tut nicht nur so, als ob ihr euch interessiert, sondern entdeckt die Person, die vor euch steht. Fragt nach und labert die Leute nicht voll. Versucht, Bedürfnisse und Wünsche von euren GesprächspartnerInnen zu erkunden. Und bedient das dann mit den Argumenten, die ihr parat habt. Und die Argumente werden immer mehr. Je länger ihr das macht, desto mehr Argumente findet ihr dann auch. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ja? Dann glaube ich, dann klappt das alles, auch wenn so ein Gespräch mal nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Ja, nur Mut.
Das sind schöne Schlussworte. Das sagt Nils Noack. Er ist Trainer für Rhetorik und strategische Kommunikation und hat mir schon mal ein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe, euch Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Danke dir, Nils.
Herzlich gerne. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke nochmal an Nils für dieses tolle Interview. Und ich muss sagen, dieser Tipp mit dem Korken, ich mache das vor großen Moderationen auch immer. Ich kann euch sagen, es funktioniert. Also danke, Nils.
Danke, Nils. Ich kannte den Tipp mit dem Korken noch nicht, muss ich zugeben. Mal gucken, ob ich das auch zukünftig mache. Und danke dir, Linda, dass du das Interview mit Nils nochmal rausgeholt hast. Die Tipps sind ja wirklich Gold wert. Und auch ein großes Dankeschön an die KollegInnen, die die unzähligen Begrüßungsrunden in den Betrieben wuppen. Ihr macht eine unfassbar wichtige Arbeit. Wir geben unser Bestes, alles an Material, wie die Begrüßungsmappen vorzubereiten. Aber das, was wirklich zählt, das passiert ja dann letztlich bei euch vor Ort in den Betrieben und Geschäftsstellen. Deswegen großen Dank an euch.
Svenja, wir sind am Ende der Folge angekommen. Es ist immer...
Schon wieder.
Es geht immer fix. Aber die gute Nachricht ist, es geht ja weiter. Im September kommt schon die nächste Folge.
Und auch noch weitere Auszubildende.
Und weitere Auszubildende. Es hört nicht auf. Also, wenn ihr jetzt wissen wollt, wann dieser Podcast erscheint, bitte abonniert ihn einfach. Das ist die einfachste Methode, weil wir erscheinen ja einmal im Monat und manchmal auch an anderen Tagen, als wir es vorher vermutet haben, wenn sich die Nachrichtenlage ändert oder wenn wir nochmal was einbauen wollen. Also, folgt rein.
Oder ein Festival haben.
Ein Festival haben. Aber ihr hört auch, mit uns wird's nie langweilig. Also wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt und dann wir uns im September wiederhören, würde ich sagen.
Bis dann.
Edelmetall. Der Podcast der IG Metalljugend.
Dieser Podcast wird übrigens gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.